Maria und ich haben über 20 Jahre Kinderfreizeiten geleitet. 120 Kinder. Und da hatte ich die Aufgabe, in all den Jahren immer Fortsetzungsgeschichten zu erzählen. Und immer dann aufzuhören, wenn es spannend war. Das wäre mal, oh. Und das haben wir dann irgendwann angefangen, in der Gemeinde zu machen. Und das war gut. Also eigentlich nur über 2 Wochen, ich war ja fast jeden Sonntag da. Und immer wenn es spannend war, aufhören. Und wisst ihr was? Das hat gewirkt, die Kinder wollten wiederkommen. Und die Eltern auch, zwangsweise. Und bei mir hatte das aber immer ein Happy End. Das gab es eigentlich nicht. Und als wir dann gegangen sind, mein Nachfolger, der war einige Zeit mit mir zusammen als Jugendpastor, setzte die Tradition fort. Und in der ersten Geschichte, die er erzählte, es ging immer um Kirchenmäuse oder irgendwelche Dinge, stirbt der Hauptdarsteller. Und die Kinder, es war Schweigen in der Gemeinde. Ich bin auch nicht sicher, wie lange er die Geschichten dann nochmal fortgesetzt hat. Ja, so ist das mit Geschichten manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben es ja gehört, beten, fasten, planen, arbeiten. All die Anfechtungen, die so eng aufeinander kamen in kurzer Zeit, heute Morgen, haben wir ja auch einiges davon gehört. Und heute Abend das Thema Ungerechtigkeit oder auch soziale Ungerechtigkeit. Und wir werden heute Abend verschiedene Texte uns ansehen, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Und wer durch die Bibel liest, wird auch schnell feststellen, das Anliegen der Propheten war natürlich immer, dass die Menschen im Glauben, im Vertrauen zu Gott zurückfinden. Aber das Thema Unrecht und Ungerechtigkeit oder soziale Ungerechtigkeit war ein ganz zentrales Thema bei vielen der Propheten. Das hat Gott nie getrennt. Der Amos hat mal gesagt, hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder, ich kann es nicht mehr hören. Tut recht. Handelt richtig. Gott, ist es ein ganz wichtiges Thema, dass wir Unrecht sehen und die Augen aufmachen. Dass wir alles tun, um Unrecht, wo es uns möglich ist, zu beseitigen. Und dass wir immer versuchen, auch als Vorbild voranzugehen. Aber hören wir einmal dieses Kapitel 5 von Nehemia, dann wisst ihr, worum es heute Abend geht.
Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen,
unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können.
Die anderen sprachen,
unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit.
Und wieder andere sprachen,
wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut. Und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen.
Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie,
wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast.
Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach: So schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach:
Amen!
Und lobte den Herrn. Und das Volk tat so. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker. Und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren, 150 an meinem Tisch und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und dafür brauchte man täglich einen Stier und 6 auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dies Volk getan habe.
Bis zu dem Zeitpunkt waren es Anfeindungen, überwiegend von außerhalb, aber auch von innen heraus. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Ermüdung, zu viel Schutt, wir schaffen das nicht. Aber jetzt wird Nehemia, als so beschreibt es ja die Geschichte, mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Vielleicht etwas vollkommen Unerwartetes. Aus der Gemeinschaft heraus, aus dem Zusammenleben, weniger aus dem Bauprojekt, weniger aus der Arbeit. Manche Bibelausleger haben überlegt, wie das möglich war innerhalb von knapp 2 Monaten. Natürlich ist es gut möglich, dass die Probleme, die wir gerade gehört haben, die beschrieben wurden, sich im Laufe von Monaten oder längerer Zeit sich so aufgebaut haben. Und dann ploppte es so einfach hoch. Selbst Nehemia hatte es nicht mitbekommen. Das ist ja so wie im richtigen Leben. Plötzlich kommt ein Problem hoch, mit dem keiner gerechnet hat. Und das Buch Esra und Nehemia gehört ja eigentlich auch zusammen und beschreibt ja auch, wie über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder Tausende, Zehntausende Leute zurückkamen. Ich habe das schon mal erwähnt. Und das Zerubabel über 50.000, im Buch Esra steht das. Oder mit Esra selber dann später viele Menschen, die immer wieder nach Israel zurückkehren. Obwohl es heißt, in der Stadt lebten noch wenige Menschen. Viele Gebäude waren dort auch noch zerstört, bis schließlich Nehemia kommt, um 440, 45 vor Christus. Und er bleibt 12 Jahre Statthalter. Es ist ja interessant, dass die Bibel, dass Gott wirkt durch die Geschichte. Sei es in der Zeit der Ägypter, was mit Mose zu tun hat, das Weltreich der Assyrer, das mit dem Nordreich Israels zu tun hat, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, egal wie die Herrscher heißen, Gott ist immer noch Gott. Und die Stadt, heißt es nur, war weit und leer und wenig Menschen lebten darin. Wie gesagt, die beschriebenen Probleme hatten sich vielleicht so aufgebaut über die Zeit und waren jetzt verstärkt worden, natürlich, weil die Männer an der Mauer arbeiteten. Vielleicht nicht so dem nachgehen konnten, was sie sonst taten, aber offensichtlich hat es sich über lange Zeit aufgebaut. 3 Gedanken, und sie stehen schon hier oben, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Augen auf bei Unrecht oder bei sozialer Ungerechtigkeit. Wir haben es gehört. Leute mussten aus dem Gleichen, alles Juden, ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Töchter und Söhne verkaufen. Hatten die nicht genug zum Essen, mussten Weinberge verkaufen, ihre Grundlage von dem, was wichtig war. Und das wird auch deutlich, ihr habt gehört, dass einige sagen, aber wir sind doch alle Juden, wir gehören zu einem Volk. Nur die einen kassieren und die anderen hungern. Eine andere Zeit, ja. Eine andere Welt, sicherlich. Heute wird zumindest in unserem Kulturkreis, naja, von den Prostituierten, die sind auch oft Sklaven, Sklavinnen. Aber normalerweise niemand ganz offen als Sklave verkauft. Aber wie leicht passiert es, dass auf Kosten anderer, auch in unserer Zeit, überall in der Welt, Unrecht gehandelt wird. Gaza. Nein, es ist nicht richtig, dass das Volk ganz offensichtlich viel zu wenig Hilfsgüter bekommt seit langer Zeit. Will ich nicht drüber streiten, ist mal schwierig, alles zu beurteilen. Aber was auch bekannt ist, ist, wenn Hilfsgüter reinkamen, berichten die Medien, gab es Plünderungen, Überfälle auf Lastwagen von Banden, von Clans, teils von der Hamas, die diese gestohlenen Güter für viel Geld verkaufen. An die hungernde Bevölkerung. Das macht das andere nicht weg, was da alles ringsum passiert. Die Ukraine. Mitten im Krieg, im Kampf gegen einen Eindringling, profitieren einige davon. Zweigen Geld ab. Vom Geld, das ausgegeben werden soll, für Waffen. Schwierige Themen, ich weiß. Nach der Maueröffnung zur DDR, wie viele Spekulanten sind rübergegangen und haben die Leute dort, die da ein bisschen naiv waren in einigen, abgezockt für wenig Geld. Wir haben das mal erlebt, deshalb muss ich schmunzeln, Flohmarkt in Frankfurt vor langer Zeit, alles hingestellt, da kam einer und hat gleich 3, 4, 5 Sachen gekauft. Boah, wir dachten, 50 D-Mark waren es damals, wie toll. Später lief ich über den Flohmarkt, da hat er jedes einzelne Teil für 50 D-Mark verkauft. Der hatte einen Blick dafür, was wertvoll ist. Gut, das war nicht tragisch, aber die Spekulanten, Börsencrash, machen wir uns Gedanken, wenn wir irgendwo Geld anlegen, was mit dem Geld gemacht wird, wie es vermehrt wird? Gibt es da ethische Werte oder geht es nur um möglichst viel Zins und Ertrag? Ich sage das mal so ungeschützt, will keine riesen Debatte darüber anfangen. Na, mach's ja vielleicht doch. Soziales Unrecht. Wie viele Formen kann das annehmen? Eine Stelle aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. Die Gemeinde wuchs rasch und es kam zu Spannungen zwischen einheimischen Juden, die die hebräische Muttersprache sprachen, und denen aus dem Ausland, Heidenchristen. Und die griechisch sprechenden Juden beklagten sich, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Die Witwen mit jüdischem Hintergrund, Christen, bekamen mehr. Und die Witwen mit griechisch-heidnischem Hintergrund bekamen weniger. Da riefen wir Apostel die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft verkünden. Lasst uns Geschwister aussuchen und sie wählen 7, und jetzt Achtung, mit gutem Ruf, ein Leben vom Geist Gottes bestimmt, mit Weisheit ausgerichtet, dass sie Lebensmittel verteilen. Boah, Heiligen Geist für Lebensmittel verteilen, das mache ich doch mit links, oder? Es brauchte Weisheit und Gottes Geist, gerade im Streit. Und die Zahl der Jünger nahm wieder zu. Wer die Apostelgeschichte liest, liest er in den Kapiteln davor, wie bereit man war, vieles zu geben für die anderen. Man liest aber auch von Hananias und Sapphira, die mehr scheinen wollten, als sie waren, die so getan haben, als ob sie alles verkauft haben. Sie hätten es gar nicht tun müssen. Aber sie wollten den Lob für alles, obwohl sie nicht alles gegeben hatten. Ich kenne nicht den Grund. Vielleicht kannten die Leute in Jerusalem die jüdischen Witwen besser als die Witwen, die zugezogen waren. Vielleicht sprachen die anders. Vielleicht waren sie anders gekleidet. Vielleicht war es eine andere Kultur. Es war irgendetwas. Aber man machte einen Unterschied. Zur Zeit von Nehemia waren es die Juden untereinander. Hier waren es Witwen und Waisen. Heute geht es nicht um Felder, um Weinberge. Wir können das nicht alles so übertragen, wohl auch weniger ums Essen. Da ist immer genug da in der Gemeinde. Jakobus spricht ein interessantes Thema an, Kapitel 2. Ihr Lieben, Brüder und Schwestern, Ihr glaubt doch an den Herrn Jesus Christus, dem allein alle Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht von Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch vor, in den Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Zur selben Zeit kommt einer arm mit schmutzigen Kleidern. Wie würdet ihr euch verhalten? Würdet ihr von dem Reichen euch beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten? Komm, hier ist ein guter Platz für dich. Und zu dem Armen vielleicht sagen, bleib stehen oder setz dich später zu meinen Füßen, neben meinem Stuhl. Habt ihr damit zweierlei Maß gemessen? Und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Hört mir gut zu, ihr Lieben. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden, einen Platz im Reich Gottes haben. Warum achtet ihr sie gering? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe noch ein Beispiel gefunden, dass niemand denkt, das kommt mal vor. Gemeinde in Korinth, so gesegnet mit so vielen Gaben und so katastrophal im Zusammenleben. 1. Korinther 11, 17. Was ich euch jetzt sage, ist kein Lob. Wie ihr euren Gottesdienst feiert, kann ich wirklich nicht loben. Sie scheinen eure Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Zumal höre ich von Uneinigkeit. Etwas Wahres muss wohl dran sein. Denn es gibt Spaltungen unter euch. Da sagen die einen, ich gehöre zu Paulus, die anderen nicht zu Petrus, die anderen nicht zu Apollos. Das wird in einem anderen Kapitel beschrieben. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt, dass ihr miteinander teilt, isst und trinkt jeder das, was er für sich selbst mitgebracht hat. Und andere bleiben hungrig und durstig, während andere sich betrinken. Könnt ihr nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass sie diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen? Ich sage das nicht, weil das ein Problem wäre in Mühltal. Im Gegenteil. Aber ihr seht, wie in den ersten Gemeinden unter Christen so ganz unterschiedliche Dinge aufkommen konnten. Und diese Thematik zieht sich durch die Bibel im Alten Testament. Der Punkt ist übrigens länger, damit uns bewusst wird, es ist ein biblisches Thema. Unrecht zulassen. Das Volk Israel hat sich so gut wie nie dran gehalten. Aber trotzdem, 5. Mose 15. Alle 7 Jahre soll es ein Erlassjahr geben. Am Ende eines jeden 7. Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Und wenn ihr jemandem aus dem Volk etwas geliehen habt, fordert es nicht zurück und zwingt sie nicht zur Rückzahlung. Denn zur Ehre Gottes wurde dieser Schuldenerlass bestimmt. Interessant. Also wenn jemand einfach schuldete, nach 7 Jahren, da gab es feste Zeiten, war das erlassen. Gut, da gibt es auch immer Schmarotzer, die das ausgenutzt haben. Und manche haben gesagt, boah, sind nur noch 2 Jahre bis zum Erlassjahr, da reicht besser nichts. Da sagt die Bibel auch was. Am Ende des 7. Jahres erlasst die Schulden, wenn ihr jemanden aus dem Volk etwas geliehen habt, zur Ehre Gottes, gebt es zurück. Seid nicht hartherzig gegenüber den Armen, die mit euch im Lande bleiben, dass der Herr euer Gott euch schenkt. Sie sind eure Nachbarn, eure Landsleute. Seid großzügig, leiht ihnen, was sie brauchen, auch wenn das 7. Jahr nahe ist. Denkt da nicht, was ich jetzt verleihe, komme ich bald nicht mehr zurück. Seid nicht geizig. Das haben die so gut wie nie eingehalten. Und jedes 50. Jahr, das war noch schlimmer, 1. Mose 25 in Anführung, ist das noch schlimmer. Alle 50 Jahre ist ein Freilassungsjahr. Dann bekommt jeder zurück, was ihm gehört. In Israel. Erneut zur damaligen Zeit, das Reich Gottes, bekam jedes Land, jedes der Stämme und jede Sippe ein Stück Land zugeteilt. Manchmal musste man das verkaufen und nach 50 Jahren, bei diesem großen Erlassjahr, Freilassungsjahr, bekam jeder sein Land wieder zurück. Und dazwischen 7 mal 7 diese anderen Jahre. Wie gesagt, das ist alles schwer übertragbar und das müssen wir auch gar nicht. Aber es geht um diese Grundeinstellung. Augen auf bei Unrecht. Und der erste Schritt in der Bibel ist immer, es zu sehen, die Augen nicht zu verschließen, die Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, Unrecht sehen und aussprechen. Der zweite Punkt wird kürzer. Soziales Unrecht, Beseitigung und Lösungen suchen. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten. Die Bibel sagt manchmal ein Gespräch unter vier Augen. Manchmal mit einem Zeugen. Manchmal vor die Versammlung bringen müssen. Matthäus 18. Wenn ein Bruder, eine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geht zur Person und stellt sie unter vier Augen klar. Wenn sie hören, habt ihr sie gewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen Bruder, eine Schwester zu dir, zwei oder drei Zeugen, das war üblich in Israel. Und wenn auch das nichts hilft, bring es vor die Gemeinde. Aber es hatte immer das Ziel der Einheit und des Friedens und der Versöhnung, nicht um etwas schnell abzuhaken. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann... Und dann bist du aber durch. Wir haben es gehört aus Nehemia. Ich fand es auch beeindruckend und sehr eindrücklich, wenn es hier heißt, als ich Nehemia die Klagen hörte, da wurde ich zornig. Ich dachte über alles gründlich nach und stellte die führenden Männer zur Rede. Und er sagt, sollen die, die wir freigekauft haben, von euch wieder versklavt werden, damit sie wir wieder freikaufen? Zitat Nehemia, ihr begeht so ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Das war ja übrigens auch bei David, als er mit Bathseba sündigte, was ganz anderes. Da heißt es am Ende nur, David, es war nicht nur die Sünde, du hast damit auch Gott gelästert. Durch dein ganzes Verhalten, durch dein ganzes Leben. Und was mich beeindruckt hat, Nehemia hat schon was verstanden von den Menschen. Als sie alle zustimmten, heißt es, mich rief die Priester und ließ die Leute schwören, ihr Verhalten zu ändern und Wort zu halten. Ich glaube, Nehemia wusste sehr wohl, wie schnell Leute ihre Meinung ändern können. Heute ja und morgen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Und alle riefen, ja, so soll es geschehen, und sie lobten Gott. Es gehört immer Mut dazu, Dinge anzusprechen, kleine oder große. Nicht einfach eins rauszuhauen, sondern so etwas anzusprechen, dass etwas bereinigt wird, geklärt wird, zum Besten dient. Eine der vielleicht gar nicht so bekannten Stellen steht im Galaterbrief, Kapitel 2. Da kommt der Apostel Paulus dorthin und ich lese es gerade mal vor. Als Petrus nach Antiochia kam, da musste ich, Paulus, ihm vor allem widersprechen. Denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten, der Petrus. Zunächst hatte Petrus ohne Bedenken mit den Christen, die vom Hintergrund her keine Juden waren, gemeinsam zum Essen getroffen. Aber als dann einige Christen kamen mit jüdischem Hintergrund, aus dem Kreis um Jakobus von Jerusalem, da zog er sich zurück und wollte mit den Christen mit heidnischem Hintergrund nicht mehr essen. Und auch die anderen Christen mit jüdischem Hintergrund begannen zu heucheln, dass sogar Barnabas sich von gemeinsamen Mahlzeiten fernhielt. Wow. Und jetzt spricht interessanterweise Paulus nicht mit Petrus allein. Warum? Weil das die ganze Gemeinschaft, die ganze Gemeinde betroffen hat. Und da heißt es, Moment, wo steht's? Ich stellte Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Du bist als Jude geboren, lebst aber nicht mehr nach jüdischen Vorschriften, weil du Christ bist. Warum verlangst du nun von den Christen in Antiochia, dass sie sich nach jüdischen Speisevorschriften und Geboten halten? Es betraf alle. Darum wurde es öffentlich. Und das findet man bei den anderen Stellen auch, Apostelgeschichte, mit den sieben Armenpflegern, die die Witwen versorgten. Man suchte nach einer Lösung, die gut war. Und die Apostel, die tatsächlich sagten, wir könnten das auch, aber unsere Aufgabe ist eine andere, deshalb macht ihr das. Und beim Abendmahl wird keine Lösung angesprochen, aber die Leute werden ermahnt, anders zu handeln. Augen auf. Bei Unrecht, soziales oder jegliches Unrecht beseitigen, Lösungen suchen und als drittes, als Vorbild vorangehen. Im zweiten Teil der Schriftlesung habt ihr es gehört, mit welchem Vorbild Nehemia vorangegangen ist. Er war 12 Jahre Statthalter. Die haben richtig viel verdient. Aber er schreibt aus Ehrfurcht vor Gott: Ich wollte nicht 40 Silberstücke pro Tag wie meine Vorgänger. Und meine Mitarbeiter mussten sich ordentlich verhalten. Sie haben mitgebaut an der Mauer. Sie haben die Leute nicht unterdrückt. Jeden Tag über 100 Leute zum Essen. Ihr habt gehört, ein Ochsen, 6 Schafe, Geflügel und eine Menge Wein. Das war lustig. Für die Kosten kam er selber auf. Das heißt, Nehemia kann nicht arm gewesen sein, aber war es genug? Er war bereit, auf das alles zu verzichten als Vorbild. Er fordert nicht nur von den anderen, sondern er erlässt anderen die Schuld und er geht 12 Jahre als Vorbild voran. Und Ähnliches eben dann auch in der Apostelgeschichte erneut. Eine ganz andere Zeit, wo die Leute Hab und Gut verkauften, um andere zu unterstützen. Wobei man immer dazu sagen muss, Jerusalem gibt auch in Not die Gemeinde. Später sammeln die anderen Gemeinden für Jerusalem. Vielleicht ist es manchmal weise, nicht alles auf einmal wegzugeben, sondern dosiert und vernünftig, dass man selbst nicht auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Aber das hängt auch mit Hungersnot und anderen Dingen zusammen. Unrecht erkennen, aufdecken, besser machen. Auch in kleinen Dingen. Unrecht. Nicht über andere reden und tratschen, wenn andere das tun. Andere nicht zu mobben. Heute gibt es ja schon andere Worte dazu. Und ausgrenzen. Vielleicht, weil jemand anders aussieht. Oder nicht die Kleidung trägt, die up-to-date ist. Und andererseits nicht den Mund halten, wo andere verspottet werden, benachteiligt, beleidigt. Man kann diese Liste doch endlos fortsetzen, oder? Menschen, die in unsere Kleingruppe kommen oder in die Gemeinde oder im nahen Umfeld, das wir kennen. Da kann ich Vorbild sein, vielleicht auch, wenn ich mal sage, da mache ich nicht mit. Ganz bewusst nicht. Jesus hat gesagt, urteilt nicht über andere, wir kommen zum Schluss, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr über andere richtet, werdet ihr einmal gerichtet werden. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, deiner Schwester und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du sagen, komm, ich ziehe dir den Splitter aus dem Auge und dein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Entferne den Balken aus deinem Auge, dann kannst du dem anderen helfen, den Splitter aus dessen Auge zu ziehen. Lukas 6. Behandle die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Aus der Kirchengeschichte hat mich auch John Wesley, der englische Reformator, beeindruckt. Damals gab es nicht so viele ausgebildete Pastoren außerhalb der anglikanischen Kirche. Es waren viele Laien und die mussten jedes Jahr über ein Thema predigen, vorgeschrieben von John Wesley, die haben es abgelesen. Sich genau daran halten. Und wisst ihr, um was es ging? Um üble Nachrede. Eins der Themen. Und noch etwas hat mich beeindruckt. Wenn die Pastoren und Prediger sich trafen, mussten sie sich ein Versprechen geben, dass sie nicht über den anderen Kollegen böse oder übel reden. Das ist schön. Haben wir auch mal gemacht in der Pastorenschaft. Dass wir gesagt haben, wenn wir was hören, wenn was geredet wird, entweder klären wir das vor Ort, aber wir wollen nicht übereinander reden. Nur wenn Dinge ganz notwendig sind und zur Hilfe wären, aber nicht über Negatives. Augen auf, Unrecht beseitigen und Lösungen suchen, Vorbild sein. Gibt es Bereiche, muss sich jeder fragen, wo ich Menschen meide, ausgrenze, benachteilige, nicht nur in der Gemeinde, überall. Bin ich bereit, bei Unrecht, das um mich herum geschieht, Augen aufzumachen und auch dagegen aufzustehen? meinen Glauben bekennen, indem ich einfach nicht mitmache, wie viele andere auch. Ich finde die Werbung momentan gut, die ab und zu im Radio kommt. Ich habe es ja ein paar Mal gehört, so eine Kampagne gegen Mobbing, Verleugnung, Beschimpfung. Weißt du, was man gehört hat? Da geht es darum, dass sich zwei unterhalten und sagen, das kann doch nicht sein, was da im Internet steht. Und die andere sagt, ja, so ist es halt. Was soll man denn machen? Und da antwortet die Antwort nur, aber wenn es deine Tochter wäre, sagt sie, ja, da würde ich was tun. Aufstehen bei Unrecht. Ich schließe mit Kolosser 3, 23. Und was ihr tut, das tut von Herz. Mit von Herzen und mit der Seele, als dem, was Gott und den Menschen dient. Behandelt Menschen immer so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Augen auf bei Unrecht. Unrecht beseitigen und Lösungen suchen. Als Vorbild vorangehen. Wir haben dieses schöne Lied gesungen, auch vor der Predigt, dass wir mehr von Gottes Geist brauchen. Und ich dachte, hoffentlich spoilere ich das nicht heute Abend. Aber das gehört ja genau dazu. Dass Gottes Geist uns manchmal auch solche Dinge zeigt, die für Gott selbst ganz besonders